rufe alle. Ich rufe alle. Wer ruft alle? Ich. Ich. Kapitän Scott, der den Südpol entdecken wollte, ihn nicht entdeckt hat und nachdem er 1000 Kilometer zurückmarschiert ist, in diesem Zelt stirbt. Wen rufe ich? Ich rufe alle, denen ich vom Anfang an bis heute begegnet bin. Vom Anfang an, vom Anfang der Expedition, seit meiner Geburt. Wie alt bin ich? Ich weiß es. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch weiß. Ich bin 44 Jahre alt, aber ich habe vergessen, wann mein Geburtstag ist und was für ein Datum wir heute haben. Ich gehöre nicht dazu, nicht mehr. Ich bin allein. Ich habe nur noch die Konservenbüchsen, die an der Spitze des Zelts klappern, als Ersatz für Blinklicht am Tag, als akustisches Signal in der Nacht, als Signal für eine Rettungsmannschaft.
Lagebericht der Rettungsmannschaft, eingetragen am 20.03.1912, 1 Minute nach Mitternacht. Alles wohl auf. Zuversichtlich, dass Kapitän Scott und Bowers, Evans, Oates, Dr. Wills und seine Schlittenbesatzung lebend geborgen werden können. Die Mitglieder der Rettungsmannschaft Atkinson, Ponting und Wright in Nachtruhe. Jerry Jarrett, Debenham und ich abwechselnd auf Nachtwache. Position 78 Grad, Strich 08. Temperatur minus 19 Grad. 40 Kilometer vom Winterlager an der Küste entfernt. Heute 19 Kilometer zurückgelegt. Unterschrift Taylor.
Allein mit euch, Blechbüchsen, allein mit euch. Aber ich verstehe euch nicht. Schäpp, schäpp. Was heißt das? Tod, Tod? Pol, Pol? Scott, Scott? Oder heißt es vielleicht gar nichts? Versteht ihr mich? Wird mich der tote Oates verstehen, wenn ich ihn rufe? Kapitän Scott ruft dich, toter Oates. Ich rufe dich, Oates. Ich habe in meiner rechten Hand eine Tasse Kakao, Oates. Ich habe in der linken Hand, Oates, eine Karte, auf der unsere Marschroute eingezeichnet ist. Ich spritze einen Tropfen Kakao auf dich, Oates, auf das Eis. Anders kann ich dich nicht grüßen. Ich würde gern meine Seehundsmütze vor dir ziehen, aber meine Finger sind starr. Deshalb lasse ich auch den Kakao ganz einfach aus der Tasse schwappen. Auf der Karte in meiner linken Hand lese ich vom Rossmeer bis zum Südpol die Namen der Stationen, wo wir uns ausgeruht und verproviantiert haben. Lese ich sie? Ich kann nicht mehr lesen. Ich kann nicht mehr sehen. Warum nicht? Bin ich schneeblind oder bin ich am Ende angekommen? Bin ich tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Nein, eins weiß ich noch. Die Namen unserer Haltelager. Ich kann sie auswendig. Winterquartier, Ecklager, Bluffdepot, Eintonnenlager. Mittleres Barrierendepot, südliches Barrierendepot, Schlachthauslager, unteres Gletscherdepot, mittleres Gletscherdepot, oberes Gletscherdepot, 3-Grade-Depot, 1,5-Grade-Depot, letztes Depot und noch 50 Kilometer bis zum Pol. Und zurück.
Und zurück.
Richtig, Oates. 1200 Kilometer zurück bis kurz vor dem Eintonnenlager, wo du erfroren bist, Oates. Erfroren, erfroren. Was spricht er? Oates? Ich habe mich geirrt. Oates hat nicht gesprochen. Oates ist erfroren. Das, was ich gehört habe, war ein Echo. Ich habe mich oft geirrt, oft geirrt. Ich habe alles falsch gemacht, als ich die Expedition vorbereitete. Während der Expedition und auf dem Rückmarsch. Verstehe mich bitte nicht falsch, Oates. Ich würde mich gern mit dir unterhalten, aber wie könnte ich das mit jemandem tun, der nicht mehr lebt? Natürlich kann ich mit ihm reden. Wie aber redet er mit mir? Er könnte nur dann mit mir sprechen, wenn ich zusammen mit ihm durch die Zonen des Todes wandere.
Des Todes.
Herrgott, du bist unsere Zuflucht für und für.
Wie kann ich feststellen, ob ich tot bin?
Ehe denn die Berge wurden, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ich werde ganz auf mich sein und auf ein Zeichen warten. Auf ein Zeichen warten. Das waren die Blechbüchsen oben am Zelt. Das Zelt ist grün, grün. Das Eis ist weiß, weiß. Hier ist alles weiß. Das Eis, der Himmel, der Sturm, der sich im Schnee versteckt. Auch zu Hause war alles weiß. Das Kopfkissen, die Zimmerdecke, das Papier der Bücher und Zeitung. Aber das Weiß zu Hause und das Weiß hier sind nicht dasselbe. Das Weiß hier hat das Weiß zu Hause ungültig gemacht, ermordet. Das Weiß in London heißt Abel. Das Weiß zwischen Winterquartier und Südpol heißt Kain. Ich habe ein grünes Zelt anfertigen lassen, damit es sich vom Eis abhebt, wenn eine Expedition in Gefahr ist und eine Rettungsmannschaft unterwegs ist, um sie zu finden. Ich warte auf das Zeichen. Aber vielleicht bin ich auch nicht tot, sondern verrückt. Muss man nicht verrückt werden, wenn man so allein ist wie ich? Ich bin als einziger von der Expedition übrig geblieben, falls ich nicht tot bin.
Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder.
Alle anderen sind nicht mehr da. Weg, weg. Ich warte auf ein Zeichen. Ich liege in meinem Schlafsack. Ich friere nicht. Aber ich weiß nicht, warum ich nicht friere. Hält das Futter die Kälte ab? Oder fühle ich die Kälte nicht mehr? Der Schlafsack wird mein Sarg sein. Das Zelt wird mein Sarg sein. Ich werde einen Doppelsarg haben. Es ist niemand da, der mir meinen Schlafsack zusammenzurrt. Ich selbst kann es nicht mehr tun, also werden meine toten Augen aus dem Schlafsack auf die Innenwände des Zelts sehen. Sie werden nie aufhören, das Innere des Zelts zu betrachten. Niemand wird mir die Augen zudrücken. Niemand wird mich finden, mich, einen einzigen Menschen in einer Einöde von 13 Millionen Quadratkilometer Eis. Ich werde so, wie ich jetzt liege, liegen bleiben. Ich werde nicht faulen, kein Tier wird an mir fressen, hier gibt es keine Tiere. Auch Dr. Wilson und Bowers liegen in ihren Schlafsäcken, sie liegen neben mir, sie sind tot.
Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.
Ich habe ihre Schlafsäcke zusammengezurrt. Der Sturm hat sie getötet, das Eis hat sie getötet, das Schneegestöber hat sie getötet, der Mangel an Brennstoff hat sie getötet. Der Mangel an Brennstoff. Zuletzt haben wir keinen Mangel mehr gehabt, sondern wir hatten nichts mehr. Nichts. Nichts. Ich warte auf das Zeichen. Ich habe nur noch meine Tasse Kakao, aber das ganze Zelt ist voll von überflüssigem Zeug, Acetylenlampen, Kerzen, Bücher, Schlittenanzüge, Filzstiefel, Fausthandschuhe, Seile, Schneeschuhe, Ferngläser, Zündhölzer. Was soll ich damit? Soll ich die Lampen und die Kerzen mit den Zündhölzern anstecken? Wozu? Soll ich Ferngläser vor meine blinden oder toten Augen halten? Wozu? Soll ich meinen alten Schlittenanzug ausziehen und einen neuen anziehen? Soll ich eins von den Seilen um meinen Hals legen und es zuziehen? Die Gegenstände im Zelt sind Gegenstände des Lebens. Die toten Gegenstände sind lebendiger als ich. Ich gehöre nicht mehr dazu. Wozu gehöre ich noch? Zu nichts. Zu nichts. Ich gehöre nicht einmal mehr zu meinem eigenen Leben. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich bin nicht mehr Kapitän Scott. Ich bin nur noch Robert Falcon Scott. Nein, das bin ich auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Mein Name ist niemand. Ein anderer, der nicht mehr ich bin, war Offizier der britischen Marine. Ein anderer, der nicht mehr ich bin, leitete 1899 zum ersten Mal eine Expedition in die Antarktis. Ein anderer entdeckte 1902 das King Edward, der siebte Land. Er, nicht ich, erforschte das Innere des Victoria-Lands. Er, nicht ich, kehrte 1904 nach London zurück. Er, nicht ich, wurde von meinem König geehrt. Er verließ am 1. Juli 1910 auf der Terra Nova England, um den Südpol zu entdecken. Aber schon in Neuseeland musste das Schiff in Stock, es leckte. Ein böses Zeichen. Zeichen. Das Zeichen, das Zeichen, die Stimme von Oates. Aber hast du auch wirklich geredet, mein lieber Oates?
Ich habe geredet, Kapitän Scott. Ich kann reden, obwohl ich tot bin und du verstehst mich, wo du lebst.
Wie ist das nur möglich?
Wir sind Freunde.
Aber Freunde können viel.
Als ich einmal meine Pfeife verlor, suchtest du danach. Ich konnte nicht. Meine Füße fingen an zu erfrieren.
Und die anderen suchten danach. Und der beste Freund warst du.
Du machst einen Spaß.
Obwohl deine Zehen ganz kaputt waren, zogst du den Schlitten am Vorspann.
Da willst du und ich, wir zogen ihn zusammen.
Auf dem Hinmarsch hatten wir Hunde.
Auf dem Rückmarsch waren wir die Hunde.
Ich war froh, dass ich nicht im ersten Glied ziehen musste. Also brauchte ich nicht auf die Spuren vom Hinmarsch zu achten.
Schließlich verloren wir die Spuren und Wegmale. Wir wussten nicht mehr, wo wir waren. Wir stritten uns, wie wir weitergehen sollten.
Bowers sagte, wir sind viel zu viel weit östlich.
Dr. Wilson fragte, was haltet ihr davon, wenn wir abstimmen, wohin wir gehen sollen?
Wir dürfen nicht bleiben, wo wir sind, sagtest du.
Wir müssen weiter, sagtest du. Was ist das aus mit uns?
Noch war es nicht aus mit uns. Wir marschierten.
Wir marschierten im Zickzack.
Aber wir marschierten.
Es war aus mit uns. Wir wussten es noch nicht.
Wir marschierten.
Fanden mit einem Mal ein Depot, das wir auf dem Marsch angelegt hatten.
Das war ein Zufall.
Die Depotfahne kam uns wie der Stern vor, der über den drei heiligen Königen schimmerte.
Aber deine Füße waren ganz jämmerlich.
Ich hinkte nur noch.
Du hattest keine Kraft mehr.
Ich konnte nichts dafür.
Halt den Mund. Keiner von uns konnte etwas dafür. Höchstens ich.
Du am wenigsten.
Ich denke darüber nach, ob ich versagt habe oder nicht, Oates. Ich mache mir Vorwürfe. Manchmal möchte ich mich beseitigen, aber ich darf es nicht. Ich muss auf die Rettungsmannschaft warten. Ich muss Bericht erstatten. Ich muss Rechenschaft ablegen. Kommt die Rettungsmannschaft noch, Oates?
Bestimmt, Kapitän Scott.
Wann kommt sie? Wann kommt sie? Oates? Hallo, Oates!
Lagebericht der Rettungsmannschaft. Eingetragen am 26.03.1912, 12 Uhr mittags. Große Niedergeschlagenheit. Kapitän Scotts Spur wieder verloren. Zuletzt noch 2 Meter aufgeworfene Schlittengleise, dann 4 Meter der eingedrückten Spur des Rads, das die Schlittengeschwindigkeit registriert, dann ein paar beiseite geschobene Schneestollen, dann nichts mehr. Werden trotzdem nicht nachlassen, unser Ziel zu erreichen. Gebe Gott, dass wir nicht zu spät kommen. Position 78°-55. Durchschnittsgeschwindigkeit in den letzten 2 Tagen 14 Kilometer pro Tag. Temperatur 29.5°-. Unterschrift Atkinson.
Die Rettungsmannschaft wird nicht kommen. Sie ist nicht gekommen. Sie wird nicht kommen. Wird nicht kommen, nicht kommen, nie kommen, nie. Jedenfalls nicht, solange ich noch lebe. Ich rufe dich, Eis. Ich rufe dich, Eis. Du bist da, Eis. Du warst die Hölle. Die Hölle? Das Gegenteil von Hölle, aber nicht der Himmel, sondern die Kälte. Allerdings, was hätten wir außer dir erwarten können? Aber was für eine Kälte, weißt du? Du warst außerordentlich. Du warst die Kälte der Kälten. Als ich ein Junge war, war ich glücklich, wenn der Winter kam. Dann wurden die Ohren weiß und die Nase klebte zusammen. Wenn man den Atem aus dem Mund ließ, sah er wie Nebel aus. Als Junge kannte ich dich nur beim Schlittschuhlaufen und an den Fenstern. Du warst eine Blume. Was warst du jetzt? Du warst ein Garten. Ein Garten, dessen Blumen verharscht und erstarrt waren. Deine neuen Blumen haben uns starr gemacht, steif wie Schneemänner, die nie wieder schmelzen werden. Eis, du hast uns zu Eis gemacht, du hast uns gefangen genommen. Als wir auf dem Schiff fuhren, kamst du in der Form von Eisbergen zu uns, dann als Packeis, dann als 1000 von Eisschollen, dann als Presseis, dann als 1000 von Gletscherzungen. Du hast uns in deine Hölle geschleppt. Du hast dich zu uns gelegt. Du hast uns umarmt. Wir erwiderten deine Umarmung nicht. Das Widerwärtigste, was du uns angetan hast, war die Angst. Angst. Ja, wir, die wir uns noch nie gefürchtet hatten, hatten Angst. Angst. Die Angst war das Widerwärtigste und das Gefährlichste. Die Angst, besonders auf dem Rückweg vom Pol, die Angst, unser Schiff, mit dem wir gekommen waren, nicht wiederzusehen, die Angst, die du uns gemacht hast, hat die Langsamkeit unseres Rückmarschs noch langsamer gemacht. Vor lauter Angst sahen wir schlechter und fanden unsere Spuren nicht. Wir mussten abschirren und die Fährten suchen. Dadurch verloren wir Zeit, viel Zeit, mehr als wir sonst verloren hätten. Dadurch wurde unser Proviant knapp, besonders das Öl. Wenn wir kein Öl mehr hatten, konnten wir uns nichts kochen. Wer mitten im Eis auf warme Mahlzeiten verzichten muss, stirbt.
Fülle uns früher mit deiner Gnade.
Wer mitten im Eis warme Getränke entbehren muss, stirbt.
So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Wir starben.
Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagst.
Wir starben durch dich, Eis.
Nachdem wir so lange Unglück leiden.
Aber wir wollten nicht durch dich sterben, Eis. Deshalb händigte ich jedem von uns 30 Opiumtabletten aus. Der Tod, Eis, sollte unser Tod sein, nicht der deine. Aber der Tod war doch dein Tod, Eis, nicht der unsere.
Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern.
Wir kamen nicht mehr dazu, die Tabletten zu schlucken. Noch einmal gossen wir etwas Öl in unseren Primuskocher. Halb voll gossen wir ihn. Mehr Öl hatten wir nicht. Am Ende hatten wir nur noch für eine Stunde Öl. Für eine Stunde. Dann hatten wir nichts mehr. Nichts mehr.
Lagebericht der Rettungsmannschaft. 28.03.1912. Mitternacht. Wenn wir jetzt Kapitän Scott nicht bald finden, wissen wir nicht, ob wir ihn jemals finden werden. Aber so, wo sollen wir ihn suchen? Unsere jetzige Position 80 Grad, Strich 3, 350 Kilometer vom Winterlager, 1150 Kilometer vom Südpol entfernt. Wenn wir alle Umstände einkalkulieren, könnte Kapitän Scott bis in dieses Gebiet gekommen sein. Machen letzten Versuch, teilen Umkreis von 50 Kilometern in 12 Sektoren, die wir nacheinander systematisch absuchen werden. Missglückt dies, kehren wir um. Zeitangabe nur ungenau, da oben stehen geblieben. Minus 51 Grad. Unterschrift. Ponting.
Der Marsch beginnt. Der Marsch zur Rettungsmannschaft beginnt. Auf das Eis. Ich rufe Amundsen. Amundsen?
Scott.
Ich überlege mir, warum ich mich jetzt so gräme, dass ich den Pol als Zweiter betreten habe.
Vielleicht sind wir nichts anderes als Kinder, die versuchen, ein Spiel zu gewinnen.
Oder wollen wir mehr sein als die anderen? Können wir es nicht ertragen, in Reihe und Glied zu marschieren, eine Null zu bleiben, statt eine Eins zu werden?
Ehrgeiz?
Wahn.
Oder haben wir in unseren Schulbüchern zu viel von Helden gelesen?
Was ist ein Held?
Einer, der denen hilft, die keine Helden sind?
Einer, der stirbt, damit andere leben können?
Einer, der lebt, damit andere leben können?
Der Marsch wird fortgesetzt. Ich schreibe ins Eis. Der Tod kann nicht mehr weit weg sein.
Lagebericht der Rettungsmannschaft. 30.03.1912. Dritter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Wieder nichts. Devonham.
Der Marsch zur Rettungsmannschaft wird fortgesetzt. Marsch fortsetzen. Ich bin erstarrt. Kriechen, nicht mehr kriechen. Erstarrt im Eis. Schreiben Gott. Steh mir.
Lagebericht der Rettungsmannschaft. Vierter Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Nichts. Cherry Gerard. 25.04.1912.
Ach, absetzen, Kapitän. Armer Kapitän. Marsch beendet. Kriechen beendet. Schreiben beendet. Finger blutig. Trotzdem schreiben. Grüßt meine Frau. Falsch. Grüßt meine Witwe.
Lagebericht der Rettungsmannschaft. 5. Sektor nach Kapitän Scott abgesucht. Nichts, wieder nichts. Ponting.
Hinlegen, liegen, liegen bleiben. Nichts mehr machen, gar nichts. Warten. Warten. Lebt wohl alle. Lebt wohl Eis, lebt wohl Sturm, Nebel, Pony und lebt wohl Grammophon, lebt wohl Schiff, London.
Lagebericht der Rettungsmannschaft, 6. Sektor, nach Kapitän Scott abgesucht, aussichtslos, 1.5.1912, Taylor.
Schöp, schöp, leb wohl Südpol, Amundsen, Amundsen. 2/3 Kilometer vom Pol entfernt stand ein Zelt, in dem Zelt lag ein Sackel. Amundsen bittet Scott, diesen Brief von König Hakon von Norwegen zu befördern. Ich habe ihn befördert. Wohin? In meine Brieftasche, da liegt er. Der tote Brief in der toten Brieftasche. Wer wird ihn finden? Wer wird uns finden? Mich? Wilson? Bowers? Wird uns jemand finden? Wilson? Ich lege meinen Arm um dich, Wilson. Ich wollte der Rettungsmannschaft entgegenmarschieren. Ich habe es nicht getan. Ich wollte um unser Zelt herum kriechen, ich habe es nicht getan. Ich liege im Zelt. Ich habe meinen Arm um dich gelegt. Wilson. Ach ja, Bowers. Du bist auch da. Ich liege.
Lagebericht der Rettungsmannschaft. Heute am 12. November 1912, im 8. Monat unserer Suchaktion nach Kapitän Scott und seiner Schlittenbesatzung. Bei 79°-50 um 11:51 sahen wir circa in 120 Meter Entfernung
ein Zelt! Ein Zelt! Das Zelt ist grün! Wir haben es gefunden!
3 Schlafsäcke. 3 Männer.
Scott hat den Arm um Wilson gelegt. Und Bowers nicht.
Er konnte nicht mehr. Scott. Kapitän Scott.
Wir grüßen dich.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ihr hörtet Wolfgang Weihrauch, das grüne Zelt. Kürzte Lesefassung für 3 Sprecher von Ügel, heute Nacht erstellt, als kurzfristig gefunden.
Nee, nee, das ist schon nicht da.
Lass mich doch nicht mal anziehen, du.
Am meisten stimmt es, wenn man macht vorher.
Habt ihr das aufgenommen? Was?
Ja, ich glaube,
ja. Ja. Du bist jetzt auch
mit Wolf. Wolfgang Weihrauch ist ein 1904 geboren, 1980 gestorben. Im Grunde jemand, der ähnlich wie Wolfgang Borchert oder Alfred Anderich nach dem Krieg versucht hat, die Literatur Deutschlands neu zu definieren und war vor allem jemand, der quasi das deutsche Hörspiel gefunden hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, bereits in den 20er Jahren angefangen hat, Hörspiele für Radio zu schreiben, als es noch nie jemand gemacht hat. Und hat sich hier das Thema rausgesucht, dass ich, die große Südpol-Expedition von Scott, der den Wettlauf zum Pol quasi ja verloren hat, wenn man das so sagen kann, gegen Amundsen, der 2 Monate vorhin oder so, 1,5 Monate vorhin den Südpol erreichte. Ein tolles Thema und passend wie kein zweites für das Eis und für unser Thema vom Eis und der Finsternis.
Ja, vor allem ist ich habe das schon mal als Schüler im Radio gehört. Das war natürlich noch viel besser, als wir das hier gemacht haben.
Glaube ich nicht.
Weil es natürlich mit drei Sprechern war. Wir haben einige Rollen zusammengelegt.
Aber die hätten nicht so fette Soundeffekte, oder?
Nee. Nur mal ganz kurz, dass ihr jetzt... Ich gucke mir das zum Team, schade. Sieht von weit ein bisschen aus wie Po. Das hier drauf, man heißt Poto. Schade. Terminchen, hätten die den gehabt.
Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, das nochmal im Radio zu hören, ist im Bayerischen Rundfunk damals produziert worden, 1962 glaube ich, gelegentlich wiederholen die alten Hörspiele. Also ich habe es im Netz gesucht, ob es da vielleicht irgendwo eine Hörfassung gibt, aber ich habe nichts gefunden. Man muss es wahrscheinlich beim Bayerischen Rundfunk bestellen oder darauf warten, dass es irgendwann mal wieder gesendet wird.
Oder man geht einfach auf schwungkunst.de und hört sich die
gekürzte Fassung. Den Mitschnitt an. Aber es ist nur gekürzt, also wir haben den ganzen Evans weggelassen. Ja. Wir haben die Anrufung des Sturms und des Nebels weggelassen, aber naja, wir wollten euch nicht 60 Minuten, das ist nämlich auf 60 Minuten
bestimmt. Grundgefühl kam sehr gut rüber.
Das freut uns.
Hast du das abgetippt?
Ja. Nein, das gibt es also nicht. Ja. Und ich hab das halt gescannt und dann hier die Kürzung reingemacht und die Farben unterlegt, damit die Sprecher.
Und geschwärzt.
Ja,
das ist eine Aufnahme von Mix.
Das ist die Finsternis. Ja, großartiger Autor. War mir völlig unbekannt. Wolfgang Meyer auch.
Ja, und das Buch ist leider vergriffen, aber Jasmin konnte es noch dreimal besorgen.
Eins habe ich noch.
Du kannst es wahrscheinlich auch nochmal besorgen, ne, wenn es jemand haben will. Ja. Also wendet euch vertrauensvoll an die Antiquarin eures Vertrauens.
Sie hat alle Restbestände aufgekauft.
In Kiel.
Das musst du nicht gleich dazu sagen. Das schreckt es einfach ab.
Es ist auch 2 in 1 hier. Es gibt noch eine.
Ja, da ist noch ein zweites Hörspiel drin. Übrigens, das habe ich mal recherchiert, Wolfgang Weihrauch hat so um die 20 Hörspiele gemacht. Und um 10 davon oder ein Dutzend hat den Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen, der damals in den 60er und 70er Jahren, ich glaube auch in den 80ern noch immer jedes Jahr verliehen wurde. Ja.
Dann wäre das mal, Stefan.
Ich weiß nicht, wo wir noch einen am Ende haben, ganz kurz.
Wir wären jetzt nämlich mit diesem Stück quasi am Ende unserer Lesung vom Eisen und der Finsternis. Dann nutze ich die Gelegenheit jetzt nochmal euch zu danken, dass ihr hier gewesen seid heute Abend. Der nächste Termin ist der 10. Januar, Dienstagabend, 19 Uhr hier im Café Godot. Das Thema steht noch nicht ganz fest. Um nicht zu sagen, dass es noch nicht fest steht. Ja, wir freuen uns, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt und dass es immer wieder so nette Gespräche in den Pausen auch gibt über das, was wir hier machen oder die Themen, die so anregend sind. Wir möchten euch doch so ein bisschen bleiben und vielleicht Nachgespräche einladen hier, wenn ihr Lust habt. Und Stefan würde euch jetzt mit einem kurzen Text was in den Abend, die Nacht, die Finsternis und hoffentlich nicht Kälte, sondern Wärme irgendwo entlassen.
Ja, die folgenden 2 Zitate sind aus Christoph Ranzmeier, Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Er hat hier in einem Exkurs Fragmente des Mythos und der Aufklärung gesammelt. Das erste Zitat. Sicher. Eine Überwinterung im Packeis ist dann unterhaltend, wenn man zu Hause am Kaminfeuer davon liest. Doch sie wirklich durchzumachen, ist eine Prüfung, die einen Menschen vorzeitig altern lassen kann. George Washington DeLong, 19. Jahrhundert. Zurück an den Anfang, 12. Jahrhundert. Quasvini, auch ein Chinesen. Die Winter im Norden sind eine Heimsuchung, eine Strafe, eine Plage. Die Luft ist zäh vor Kälte und macht die Gesichter welk. Die Augen tränen, die Nasen fließen und die Haut zerspringt. Die Erde ist dort wie blinkendes Glas und der Wind wie stechende Wespen. Wenn es in den Norden verschlägt, der sehnt sich vor schmerzhafter Kälte danach, ins Höllenfeuer einzugehen. Dankeschön.
Heinz Orgel. Ja, Meier.